Hier ist der Podcast der Jungen Kirche Berlin-Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott.
Ich bin Dirk und freue mich heute Morgen wirklich sehr, dass wir James als Gast hier haben, weil ich muss euch ein bisschen was erzählen. Vor 15 Jahren haben wir ein paar Leute die Gemeinde angefangen, aus dem Wohnzimmer raus. Und von Anfang an hatten wir ein bisschen einen utopischen Traum oder eine Idee. Wir haben gesagt, hey, wir wollen eigentlich nicht nur eine Gemeinde gründen, Klammer auf, keine Ahnung, ob es überhaupt klappt oder nicht, Klammer zu, sondern wir wollen eine Gemeinde gründen, die andere Gemeinden gründet und dass an anderen Orten Orte der Hoffnung entstehen. So, haben wir ja gemacht, hat geklappt halbwegs, deswegen sitzen wir heute Morgen hier zusammen. Was wir dieses Wochenende erlebt haben, ist was unglaublich Schönes, dass wir hier in Berlin, in Johannisthal, im Springborn-Projekt, kennen einige von euch auch, 12 Gemeindegründungsteams zusammen hatten, die sich alle, die gerade am Gründen sind, in verschiedenen Städten, überwiegend in Ostdeutschland, aber auch in Hamburg, Rostock ist Ostdeutschland. Genau, da ist Jana auch mit dabei, die kennt viele, ja. Und dass das möglich war, dass das passiert ist und dass wir als JKB da ein Teil davon sind, ist James dir zu verdanken, zu einem gewissen Anteil, weil wir vor ein paar Jahren in Kontakt kamen und du hast mit M4 einen Prozess aus Norwegen nach Deutschland geholt und mit viel Glauben, mit einem weiten, vorausschauenden Blick da Dinge eingefädelt und bist dran geblieben. Ich persönlich hab von vielen Begegnungen mit dir profitiert. Ich würde sagen, über die Jahre ist fast schon sowas wie eine Freundschaft entstanden. Na Gott. Aber du hast oft in mein Leben reingesprochen, Worte Gottes, die ermutigt haben, die geholfen haben, die weitergeführt haben. Deswegen freue ich mich, dass du gesagt hast, hey, ich bin nicht nur das M4-Wochenende hier, sondern ich bleibe eine Nacht länger und komme hier zum Predigen her. Mit euch, hört ihm zu, macht euer Herz auf und James, komm nach vorne, Bühne frei, Mikro ist deins, hau einen raus, wir freuen uns drauf.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Für mich ein Riesenvorrecht, hier zu sein und richtig gut auch bei hier Dirk kennenzulernen und ja, da ist wirkliche Freundschaft entstanden und es ist für mich eine Ehre, hier zu sein, euch kennenzulernen. Aber auch, ja, wir hatten dieses Wochenende mit Gemeindegründungsteams und wir haben da so einen Prozess und wir sind mit Coaching unterwegs und Facilitation, tolle Begriffe. Aber es gibt einen Grund, warum wir das Ganze machen und das sitzt heute Morgen hier. Damit es solche Orte der Hoffnung gibt und ich genieße das einfach bei euch zu sein, zu sehen, wie ihr das mit dem Frühstück macht und so. Das ist, was Jesus sich vorgestellt hat. Deshalb gibt es Palmsonntag, deshalb ist er da als König reingeritten, deshalb haben wir Ostern, damit das dabei herauskommen kann. Hey, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Der 2. Februar 2023 war ein Tag für mich, den ich richtig gefeiert habe. Ich war unterwegs bei einer Tagung und ich wusste, ich muss am 2. Februar zurückfahren. Und ich habe da richtig was zu feiern gehabt, weil ich bin mit der Bahn gefahren. Das war nicht der Grund, warum ich gefeiert habe, aber es hatte mit der Bahn zu tun. Und nämlich, es war der erste Tag nach, ich weiß nicht, 2 oder 2,5 Jahre, wo ich wieder ohne Maske Zug fahren durfte. Das war für mich so genial. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein sehr sensibler Mensch und habe sehr sensible Ohren. Und wenn ich da so 1 Stunde, 2 Stunden im Zug gesessen bin und die Maske an oder sowas, da fingen an, meine Ohren so richtig weh zu tun. Dann habe ich immer so einen Kaffee oder sowas getrunken oder ab und zu einen Kaffee getrunken und dann ganz, ganz langsam getrunken, weil da musste ich die Maske leider absetzen. Aber am 2. Februar war diese schwierige Zeit vorbei. Und wir konnten wieder ohne Maske Zug fahren. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir auch in schwierigen Zeiten Gott anbeten können. Wenn es mir gut geht, bin ich ein richtig großzügiger, glücklicher, freundlicher Mensch. Wenn die Schwierigkeiten kommen und die müssen gar nicht so groß sein bei mir, dann hört es so ein bisschen auf damit. Und das ist eigentlich nicht so das, was ich möchte. Und ich möchte es lernen, auch in Zeiten, wo es schwierig ist, jemand zu sein, der Gott anbetet. Der ein Leben führt, der mit voller Dankbarkeit, mit voller Ehrfurcht, mit voller Wertschätzung für Gott und für das, was er mein Leben getan hat. Und ich habe von einer Frau in der Bibel enorm lernen können, wie ich zu jemand werden kann, der in schwierige Zeiten Gott anbetet. Und diese Frau, wir lesen von dieser Frau im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Sie heißt Naomi und sie kommt vor in dem Buch ihrer Schwiegertochter und das Buch heißt Ruth. Aber das erste Kapitel in diesem Buch, da ist eher Naomi so die Hauptfigur. Und ich möchte euch nur den ersten Satz vorlesen aus diesem Buch. Und da werden wir schon mal gleich von vornherein erkennen, es waren keine einfachen Zeiten. In Ruth Kapitel 1, Vers 1 lesen wir Folgendes. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten. So, das war so, für die Menschen damals war das eine Aussage. Die Zeit, als die Richter in Israel regierten, war eine furchtbare Zeit. Es war eine Zeit, wenn man einen Film darüber drehen würde, wäre dieser Film erst ab 18 freigegeben. Es geht um Mord, es geht um Betrug, es geht um noch viel, viel schlimmere Dinge. Es geht, so wie die BVB-Fans sich gestern gefühlt haben, das waren die Zeiten. Die Zeiten, in denen die Richter regierten. Aber weißt du, wenn es so schlimme Zeiten gibt, dann sagen Menschen, hey, lächle, es könnte schlimmer kommen und du lächelst und es kommt schlimmer. Weil der Satz geht dann weiter. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil eine Hungersnot ausgebrochen war. Ein Mann verließ Israel, verließ den Ort Bethlehem. Und hier kommen noch ein paar Gedanken zusammen. Bethlehem bedeutet letzten Endes Haus des Brotes. Und es gehörte zu Israel. Und damals waren so die Nationen einem Gott zugeordnet. Bethlehem war Teil von Israel und der Gott Israels ist der Gott der Bibel. Und er war der Gott auch von diesem Ort Haus des Brotes. Und dieser Gott anscheinend hat sein Volk in Stich gelassen, weil im Haus des Brotes herrschte Hunger und nicht Brot. Und so musste er das verlassen. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation in deinem Leben kennst. Du lebst mit dem Gott der Bibel. Du bist im Haus des Brotes. Du bist so in seiner Gemeinde mit unterwegs. Du hast so deine Kleingruppe. Und es fühlt sich aber an, wie in deinem Leben, wie wenn ein Riesenmangel herrscht. Und Gott scheint ganz weit weg zu sein. Also es herrschten schlimme politische, soziale Umstände. Es brach ein Hungersnot aus. Es war Mangel. Und deshalb war dieser Mann mit seiner Familie, eine Frau, zwei Söhne, als Flüchtlinge unterwegs in ein anderes Land. Einen Satz. Und es bringt die ganze menschliche Tragödie zum Ausdruck. Aber ich möchte da nicht aufhören, sondern ich möchte sagen, die Predigt könnte vielleicht besser werden. Vor allem dann, wenn wir den letzten Satz im ersten Kapitel lesen. Und ich möchte dir das eine ermutigen. Schau nicht nur den ersten Satz im Kapitel deines Lebens an. Schau nicht nur den ersten Satz in der Phase, in der du jetzt lebst. Sondern blicke nach vorne, denn Gott ist dabei, den letzten Satz zu schreiben. Und der erste Satz fängt mit Hungersnot an. Der letzte Satz in diesem Kapitel, in Vers 22, lesen wir, so kehrte Naomi aus Moab zurück, begleitet von ihrer Schwiegertochter Ruth, der jungen Moabiterin. Als sie in Bethlehem eintrafen, begann gerade die Gerstenernte. Am Anfang Hungersnot, am Ende Gerstenernte. Das steht dafür, dass es eine Zeit kam, wo es wieder Fülle gab, wo es wieder Versorgung gab, wo Gottes Präsenz und Realität wieder spürbar, erlebbar und schmeckbar war. Und wenn du momentan sagst, von der Güte Gottes spüre ich und schmecke ich zurzeit ganz wenig, warte ab, bis Gott die letzte Zeile in diesem Kapitel schreibt. Und dann wirst du die Güte Gottes schmecken und sehen und erleben. Aber zwischen diese zwei Verse, dem ersten Vers und dem letzten Vers, geht's noch richtig ab. Und genau in dieser Phase bleibt Naomi eine Anbeterin Gottes. Und lass uns das mal anschauen. Wir können einige Dinge von Naomi lernen. Und das erste ist, wenn du ein Anbeter Gottes sein willst in schwierigen Zeiten, suche Gott und nicht die Lösung. Suche Gott und nicht die Lösung. Hey, wenn schwierige Zeiten einbrechen, dann können wir nicht einfach den Kopf einziehen oder in den Sand reinstecken und hoffen, dass irgendwie der Sturm rüberzieht und am Ende alles wieder gut in Ordnung ist. Gerade an diesem Wochenende habe ich von einer Person gehört, dass sich enorm einsetzt für andere Menschen. Und während dieser Covid-Pandemie ist er nicht nur selber krank geworden und hat richtig mit dieser Sache zu kämpfen gehabt, er hat auch seine Firma dabei verloren und ist in den persönlichen Ruin gekommen. Und wenn solche Dinge passieren, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich warte ab, bis alles wieder von alleine gut wird. Du musst Entscheidungen treffen. Du musst dich irgendwo hinwenden. Du musst irgendwas tun. Und genau das hat Elimelech, nämlich der Mann von Naomi, getan. Er war in Bethlehem, er hatte zwei Söhne, er hatte eine Frau. Sie hatten Hunger, es gab eine Hungersnot, keine Arbeit. Er musste sich entscheiden. Also ging er nach Moab, in das benachbarte Land, um dort zu sagen, dort bekomme ich Essen, dort kann ich irgendwie meine Familie versorgen. Seht ihr, wir wären zu fromm, nämlich frommer als die Bibel erlaubt, wenn wir glauben würden, ja, da liegt der Fehler. Elimelech ist weg von Bethlehem gegangen und ist nach Moab gegangen, er hat die Gemeinde verlassen, ist in eine andere Gemeinde gegangen, das hätte er nicht tun sollen. Und deshalb hat Gott ihn bestraft und es kam dann richtig dicke. Er ist selber gestorben, seine zwei Söhne sind gestorben, einfach weil er eine Entscheidung getroffen hat, die schlecht war. Ich glaube an einen Gott, der größer ist als meine schlechten Entscheidungen. Gott wird mich nicht im Stich lassen, nur weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Oft denken wir, es hängt so viel von uns ab. Und wenn ich nur ein bisschen daneben trete, dann haut Gott sowas von rein. Ich glaube, das ist nicht der Grund. Ich glaube, dass Gott größer ist als meine falschen Entscheidungen. Aber ich merke einen Unterschied zwischen Elimelech, zwischen dem Mann und zwischen Naomi. In diesem ganzen ersten Kapitel trifft Elimelech Entscheidungen und Naomi trifft Entscheidungen. Aber Elimelech, seine Entscheidungen stehen nie in Zusammenhang mit Gott. Er hat Gott nicht gesucht. Er hat einfach Entscheidungen getroffen. Und Naomi, sie trifft Entscheidungen, weil sie Gott in ihre Entscheidungen mit einbezieht. In Vers 6 lesen wir, dass Naomi festgestellt hat, dass der Herr sich seinem Volk wieder gnädig zugewandt und ihm Nahrung geschenkt hat. Sie hört von Gott. Gott hat in Bethlehem wieder Nahrung gegeben. Und sie richtet sich nach Gott aus. Sie sucht Gott und geht deshalb nach Bethlehem. Die Ruth hat auch eine Entscheidung getroffen, die Schwiegertochter von Naomi. Sie hat ihren Mann auch verloren. Der ist auch gestorben. Sie war jetzt eine Witwe mit einer ausländischen Schwiegermutter. Keine einfache Situation in der damaligen Zeit. Und sie sagt aber, ich gehe nicht zurück zu meinem Volk und suche mir da einen hübschen Moabiter und heirate den und dann habe ich wieder gute Zukunft. Sondern sagt, wo du hingehst, will ich auch hingehen. Falls du dabei bist zu heiraten, suchst noch einen Trauspruch. Das ist so absolut so Standard-Trauspruch. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dein Volk soll mein Volk sein. Und dann sagt sie, und dein Gott soll mein Gott sein. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir einfach Entscheidungen treffen, um eine gute Lösung zu haben, oder ob wir Gott suchen. Für Ruth war das nicht die vernünftige Lösung. Aber es war etwas, das sie gesagt haben, ich habe gehört, Gott ist dort in Bethlehem und ich will dort sein, wo dieser Gott ist. Suche Gott, nicht die Lösung. Im Psalm 37, Vers 5 steht, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Gott liebt es, wenn wir ihn suchen. Gott liebt es, wenn wir nicht nur eine gute Lösung suchen, dass wir nicht nur anbeten und feiern, weil er uns das Leben einfacher macht, weil er uns die Lösungen gibt, die wir brauchen, sondern Gott liebt es, wenn Menschen sagen, ich habe keine Ahnung, was Gott mit mir vorhat und warum das jetzt alles passiert, aber Gott, in dieser Zeit suche ich dich. Gott zu suchen in unseren schwierigen Zeiten ist eine intensive Form von Anbetung, weil wir ehren Gott und sagen, Gott, selbst in diesen schwierigen Zeiten bleibst du Gott. Und ich brauche nicht vor allem eine Lösung, ich brauche vor allem dich. Und der zweite Gedanke ist, lass die Realität Gottes dein Leben mehr bestimmen als deinen Schmerz. Lass die Realität Gottes dein Leben mehr bestimmen als deinen Schmerz. Wenn du den ersten Kapitel liest, dann merkst du, dass Naomi in einer enormen Spannung lebt. Und ich weiß nicht, ob das psychologisch und theologisch alles richtig ist, aber es hilft mir, diese Stelle besser zu verstehen, nämlich, dass wir Menschen aus Körper, Geist und Seele bestehen. Und Naomi, wenn ihr das so ein bisschen durchlest, sie ist in ihrer Seele, in der Sitz ihrer Persönlichkeit, ihrer Emotionen total verbittert. Sie ist richtig sauer auf Gott. Und sie versucht es auch nicht irgendwie schön zu reden. Wisst ihr, was nicht schön ist, müssen wir auch nicht schön reden. Und das ist auch für mich ein Beweis für die Glaubwürdigkeit der Bibel, weil wenn es Gott nicht gäbe und man müsste ihn schönreden, weil er gar nicht so gut ist, wie er ist und gar nicht so real ist, wie er ist, dann würden wir solche Aussagen, die wir jetzt lesen, nicht in der Bibel gelassen haben. Da steht nämlich, und da ist Naomi, sie hat ihren Mann verloren, ihre beiden Söhne sind gestorben. Sie steht jetzt ganz ohne Absicherung da und sie sagt, der Allmächtige hat solches Unglück über mich gebracht. Der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi, das heißt die Freundliche, die Angenehme nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Hey, stellt euch vor, dein Ehemann steht morgens auf, kommt zu dir in die Küche. Du hast für ihn so ein leckeres Frühstück gemacht. Und dann fängt er so an, mit dir zu reden. Meine liebe Frau, du hast so viel Unglück über mich gebracht. Mein Ei ist nicht weich Wachs, sondern hart. Du hast mich bitter gemacht. Bitte nenn mich nicht mehr Schatz, sondern nenn mich armer Tropf. Und du würdest einfach sagen, ja, mein armer Tropf hier, ich mach dir noch mal wieder. Wie würde es dir gehen? Also ich würde sagen, er müsste sich wahrscheinlich schnell ducken, weil die Eier würden wahrscheinlich fliegen. Aber Gott scheint das irgendwie zu verkraften. Und wenn unsere Seele bitter ist, dann dürfen wir offen mit Gott reden. Wir feiern in diesen Tagen Ostern. Und eine der wunderbaren Stellen über Ostern heißt es, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das ist nicht schön, aber weshalb er gekreuzigt wurde? Weil es heißt dort unter anderem, er trug unsere Schmerzen. Anbetung bedeutet auch, das zu vertrauen, dass Gott, dass Jesus deine Schmerzen getragen hat. Und Gott kann dein seelischer Schmerz aushalten. Du darfst es ihm bringen. Besser als wenn du deine ganze Nachbarschaft verbreitest. Die könnte vielleicht auch nicht helfen. Aber Jesus kann deinen Schmerz verkraften. Aber es gibt nicht nur die Seele, es gibt auch den Geist. Und in dem Geist, das ist dieser Part von uns, der in Verbindung mit Gott steht, ist Naomi ganz anders drauf. Denn sie nennt Gott bei seinem Namen und das hat eine tiefe Bedeutung. Sie nennt ihn unter anderem Jahwe. Das ist der Name, mit dem Gott sich vorgestellt hat. Jemand hat gefragt, hey Gott, wer bist du? Wie soll ich dir den anderen vorstellen? Und Gott hat gesagt, Sag ihnen einfach, ich bin Jahwe. Das bedeutet, ich bin, der ich bin. Aber das hört sich so vielleicht rein philosophisch, pragmatisch an, aber es ist sehr emotional, weil es bedeutet eigentlich, ich bin da. Ich bin da für dich. Ich wirke für dich. Stell dir vor, du bist in dem schlimmsten Moment deines Lebens und in diese schwierige Zeit fokussierst du auf die Realität Gottes und nicht auf deinen Schmerz. Und du bekennst, indem du diesen Namen Gottes aussprichst: Gott, mein Mann ist gestorben, meine zwei Söhne sind gestorben, ich habe keine Absicherung, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Aber Gott, du bist da. Du bist da für mich. Und du wirkst für mich. Und manchmal muss der Geist unsere Seele predigen. Und sagen: Seele, warum bist du so betrübt? Warum bist du so beunruhigt in mir? Hoffe auf Gott, denn eines Tages werde ich ihn noch preisen. Und sie nennt Gott auch noch Shaddai. Und das bedeutet der Allmächtige. Und hier merken wir diese Seele- und Geistspannung. Weil sie sagt, der Allmächtige hat solch Unglück über mich gebracht. Und ich denke da an Jesus zu Ostern. Also vor Karfreitag, wo er im Garten Gethsemane ist. Und er kniet sich in seine schwierigste Stunde dorthin. Und bevor er sein Leid klagt und seine Fürbitte bringt, bringt er einen Ausdruck der Anbetung in dem schwierigsten, dunkelsten Moment seines Lebens. Er sagt: Vater, dir ist alles möglich. Vater, du bist Shaddai, du bist der Allmächtige. Und im Wissen, dass Gott der Allmächtige ist, sagt: und bitte nimm diesen bitteren Kelch, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Was für eine Haltung, dass er nicht sich von seinem Schmerz, von seinen Ängsten, von seiner Betrübnis leiten lässt, sondern immer noch von der Realität Gottes. Egal wie deine Realität aussieht, es ändert nichts an der Realität Gottes. Gott ist Jahwe, er ist da für dich. Gott ist Shaddai, er ist der Allmächtige. Und dann sagt sie auch noch: Gott, du bist Chesed. Ich nenne all diese Fremdworte, damit ihr seht, ich bin auch Akademiker. Ich habe eine theologische Ausbildung. Und Chesed, mühen sich die Theologen und die Sprachwissenschaftler, um das wirklich so was das wirklich bedeutet, weil es so tiefe Bedeutung hat. Es steht für Güte, Liebe, Gnade und gleichzeitig für die unerschütterliche Treue Gottes. Und für uns einfach mal auf den Alltag heruntergebracht: wenn du in Schwierigkeiten bist, dann denk an die Realität Gottes, nicht an deine Schwierigkeit. Gott ist in deiner Schwierigkeit immer noch Chesed. Das heißt, mit unerschütterlicher Treue jagt er dich hinterher mit seiner Güte, mit seiner Liebe und mit seiner Gnade. Alles, was Gott tut in deine schwierigen Momente des Lebens, ist Chesed. Dich unerschütterlich nachzugehen mit Güte, Liebe und Gnade. Lass dich von der Realität Gottes prägen und nicht von einem Schmerz. Und das ist für mich ein starker Ausdruck, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, um Gott anzubeten. Vor allem auch zum Beispiel im Gottesdienst. Manche sagen: ja, ich will da so authentisch sein. Und ich hatte jetzt so richtig miese Woche. Und hey, ich will so authentisch sein. Jetzt soll jeder in der Gemeinde erkennen, wie meine Woche war. So richtig mies. Und deshalb ist jetzt alles mies. Kaffee ist mies. Brötchen waren mies beim Frühstück. Begrüßung war mies. Und ich glaube immer wieder, wenn wir zum Gottesdienst kommen, lass uns vornehmen: es geht nicht darum, wie ich mich fühle. Weil in der Anbetung beten wir ja nicht uns an. Wir beten Gott an. Und das Letzte, was ich weiß, ist, es geht Gott gut. Er ist immer noch Jahwe, er ist immer noch Shaddai, er ist immer noch Chesed. Und entgegen deine Emotionen und deine Schwierigkeiten, steh auf und heiß den König willkommen und bete ihn an. Und der letzte Gedanke ist: lebe deinen Glauben inmitten deiner Bitterkeit und deines Schmerzes. Das ist für den Alltag, Anbetung im Alltag. Ich bewundere Naomi, weil sie ist so verbittert und sie kümmert sich trotzdem um ihre Schwiegertöchter. Sie sagt zu ihnen, der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hauses, und sie küsste sie. Hier ist eine Frau, die eine schreckliche Lebenssituation erlebt. Ich war noch nicht in diese Tiefen des Lebens angewiesen und ich möchte auch nie dort sein. Und obwohl es ihr richtig schlecht geht, hofft sie und betet sie für ihre Schwiegertöchter, dass sie Barmherzigkeit erleben. Leute, bei mir ist es so, ich habe in letzter Zeit einiges zu tun gehabt mit Service-Hotlines. Ja, ich merke, ihr kennt die Situation. Und wisst ihr was? Irgendwann mal, nach dem vierten Anruf, und die können mir immer noch nicht helfen und haben keine Ahnung, was zu tun ist, ist mir so ziemlich egal, wer am anderen Ende ist. Da denke ich nicht daran, auch Herr, sei die Person am anderen Ende barmherzig und die kann ja auch nichts dafür. Andere haben es verbockt, sie muss es ja nur ausbaden oder sowas. Sondern da geht's nur um mich, um meinen Frust, und irgendjemand muss jetzt Schläge abbekommen. Und Naomi ist die, wer sitzt noch da? Wer ist noch neben mir? Meine Nachbarin, mein Kollegen. Vielleicht geht's ihm auch nicht gut. Und er betet um Barmherzigkeit für diese Menschen. Hey, lebe deinen Glauben weiterhin im Alltag. Lebe weiterhin Nächstenliebe. Lebe weiterhin Güte und Gnade und Freundlichkeit. Das soll sich nicht ändern, nur weil du durch Schwierigkeiten gehst. Und andere Menschen dürfen durch dich weiterhin, auch in deiner schwierigen Zeit, Gottes Güte erleben. Wisst ihr, und ich komme zum Schluss, wisst ihr, es gibt etwas, worüber wir vielleicht nicht so gerne nachdenken. Aber Gott will uns nicht immer nur in supercoolen, megaschönen Umständen gebrauchen. Vielleicht sucht Gott Menschen, die bereit sind, sich dort positionieren zu lassen von Gott, wo es bestimmt nicht einfach wird. Vielleicht sucht Gott Menschen, die bereit sind, das ganz normale Leben zu erfahren, mit allen Herausforderungen, mit allen Tiefen, wie alle Menschen, und dabei dennoch eine Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen. Du kannst viel über das Evangelium reden, aber wenn du in deinen schwierigen Zeiten die Zuversicht des Evangeliums ausstrahlst, die Hoffnung des Evangeliums lebst, dann wirst du einen Eindruck haben und Menschen werden neidisch werden und werden mehr davon wissen wollen. Vielleicht ist Gottes oberste Ziel nicht mein Wohlbefinden. Ich mag das gar nicht auszusprechen. Vielleicht ist die Definition von gut nicht unbedingt, dass es mir gut geht, mein Konto gefüllt ist, meine Träume sich verwirklichen und mein Traumprinz oder Prinzessin immer so mega gut aussieht und immer mega gut drauf ist. Vielleicht sind Gottes Ziele höher, bedeutungsvoller als mein Wunsch nach Wellness und Bequemlichkeit. Jesus hätte selbst gerne sich das Kreuz erspart. Aber ihm war wichtiger, dass du und ich Zugang zum ewigen Leben bekommen. Deshalb nahm er den bitteren Kelch aus den gütigen Händen Gottes. Er lebte in seiner schwersten Stunde sein Vertrauen an seinem himmlischen Vater. Und ich glaube, wenn wir in dieser Haltung leben, dann werden wir nicht nur Vers 1 erleben, sondern wir werden auch Vers 22 erleben. Aus diesem dunklen Tal, aus dieser schwierigen Zeit, kommt Naomi heraus. Und sie kommt nach Bethlehem, zum Haus des Brotes. Und dort beginnt die ganze Ernte. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr durchhaltet, dass ihr Anbeter Gottes seid in diesen schwierigen Zeiten, dass Gott euch dahin durchführen könnt und dass ihr dann die Ernte erlebt, die Gott jetzt schon dabei ist, für euch vorzubereiten. Gott segne euch. Amen.
Dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an info@jkb-treptow.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-treptow.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.